The Smiths, eine britische Band der 80er Jahre. Die leichtfüßige Melancholie in ihrer gitarrenlastigen Indie-Musik, genauso wie der selbstironische Weltschmerz in ihren Texten, machten sie schon in meiner frühen Jugend zu einer der Gruppen, deren Platten ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Nach der Trennung der Band Ende der 80er Jahre machte der Sänger namens Morrissey dann solo weiter. Auch als Solokünstler schuf er einige Szeneklassiker, die bis heute die britische Popkultur prägen. Morrissey war in dieser Zeit nicht nur ein erfolgreicher Musiker und Sänger, er war auch eine Stilikone und um politische und gesellschaftliche Statements nie verlegen. Die bevorzugten Ziele seiner Nadelspitzen: das britische Königshaus, die Hooligan-Szene und die ihm so verhasste Fleischindustrie. Durch das gewitzte Spiel mit medialen Spekulationen um seine sexuelle Orientierung und durch androgyn anmutende Verhaltensweisen auf der Bühne und in Musikvideos wurde er außerdem zu einer Projektionsfläche für vielerlei Menschen, die sich mit Unsicherheiten bezüglich ihrer eigenen Identität quälten. Gemeinsam mit seinem kommerziellen Erfolg hätte dies alles gut und gerne genügen können, um dem Sänger Morrissey einen Platz in der Ruhmeshalle der Popkultur zu sichern. Aber dieser Morrissey war auch immer schon ein Exzentriker und ein Wüterich. Bis in die frühen 2000er war er vor allem für eine linksgerichtete politische Spitzzüngigkeit bekannt, die ihn das ein oder andere Mal in Bedrängnis gebracht hatte. Doch dann wendete sich das Blatt. Mitte der 2010er Jahre fiel Morrissey erstmalig mit islamophoben Äußerungen in der Öffentlichkeit auf. Seitdem wiederholten sich rechtspopulistische Statements des Musikers, die von der britischen Boulevardpresse dankbar aufgegriffen und breitgetreten werden. Seit 2018 wirbt er offen für eine rechtsextreme britische Kleinstpartei. Die Maßnahmen zum Schutz gegen Covid-19 verglich er mit moderner Sklaverei. Ausschweifungen wie diese wühlen alte Fanherzen natürlich auf und werfen Fragen auf. Ähnlich dürfte es Anhängerinnen und Anhängern gehen von KünstlerInnen, denen im Rahmen der #MeToo-Debatte oder während der Corona-Pandemie die Maske vom Gesicht gerissen wurde oder die irgendwann anders auf ihrem Lebensweg ihren moralischen Kompass verloren haben. Kann ich mir die Kunst dieses Menschen eigentlich noch anhören angesichts seines Charakters? Will ich in seinen Songs die Welt durch seine Augen betrachten? Und wesentlich profaner, was mache ich eigentlich mit meinen ganzen alten Platten? Zurück in den Plattenladen? Verscheuern? Zerstören? Mit diesen Fragen hat sich der Kulturjournalist Mike Brüggemeier auseinandergesetzt. Und wir werden uns gleich anhören, was er dazu zu sagen hat. Was tun, wenn verehrte Musikerinnen und Musiker plötzlich einen Pfad betreten, auf dem man ihnen nicht mehr folgen kann? Wenn sie ihren moralischen Kompass scheinbar verloren oder achtlos weggeworfen haben? Der Kulturjournalist und Autor Mike Brüggemeier ist dieser Frage nachgegangen. Er fragte sich: Darf ich eigentlich Musik hören von Rechtspopulisten, Pädophilen oder Vergewaltigern? Einfach ist es ja bei solchen Künstlerinnen und Künstlern, die einen schon zuvor nicht besonders viel interessiert haben. Leicht geht da der verächtliche Schwur über die Lippen, dass man deren Musik keinerlei Beachtung mehr schenken werde. Aber wie ist es denn eigentlich mit den Ikonen der eigenen musikalischen Biografie? Mike Brüggemeier gesteht, dass er von Missbrauchsskandalen, verbalen Entgleisungen und erschreckenden Enthüllungen nicht davon abgebracht wurde, die alten Alben seiner gefallenen Heldinnen und Helden zu hören. Seine Argumentation? In seinem Bücherregal findet er auch Bücher von Faschisten wie Martin Heidegger und Mördern wie Hans Fallada. Und das sei nicht so, weil sie Faschisten oder Mörder waren, sondern weil sie Menschen waren. Menschen mit Liebe, Hass, Problemen, Zweifeln und Schwächen, die sie in Kunst und Philosophie thematisiert und verarbeitet haben. Hier gelte es nach ihm, Werk und Künstler voneinander zu trennen. Kunst sollte nach ästhetischen Kriterien beurteilt werden und nach der Wirkung, die sie auf uns als Rezipientinnen und Rezipienten hat. Große Künstler wären nicht automatisch auch große Vorbilder, aber selbst das Werk eines Unmenschen könne uns auf die ein oder andere Art zu einem besseren Menschen machen. Als Beispiel nennt er aus der Musik den Guru und Massenmörder Charles Manson, der gleichzeitig auch der Urheber eines rührenden Liedes über Liebe und Verständnis war. Die Beach Boys interpretierten es später unter dem Titel Never Learn Not to Love. Es ist also nach dem Verständnis von Mike Brüggemeier nicht nötig, die Musik von Künstlerinnen und Künstlern aus der eigenen Sammlung zu verbannen, nachdem sie einen Weg eingeschlagen haben, auf dem man ihnen nicht mehr folgen will oder kann. Wichtig findet er dabei aber eine Sache. Die Entgleisung unserer gefallenen Heldinnen und Helden werden ein Teil der Geschichten, die wir mit ihrer Kunst verbinden, und wir werden ihre Musik zukünftig anders hören. Wenn wir die Musik von solchen KünstlerInnen zukünftig aus ästhetischen Gründen weiterempfehlen, dann plädiert Brüggemeier dazu, dass wir auch diese Geschichten ihrer Entgleisung erzählen sollten. Und falls wir ihre Musik noch auf Tonträger besitzen, so könnte man diese doch auch verleihen, anstatt zum Kauf anzustiften, um so die KünstlerInnen, sofern noch lebend, nicht noch zusätzlich finanziell zu unterstützen. Nach der Argumentation des Journalisten Mike Brüggemeier kann ich also meine alten Smiths und Morrissey-Platten noch guten Gewissens hören, auch wenn ich sie jetzt anders höre als früher. Und auch, wenn ich mir bewusst bin, dass der Mann, der mir hier singend aus seiner damaligen Welt erzählt, inzwischen Pfade betreten hat, auf denen ich ihm nicht mehr folgen mag. Was haltet ihr von dieser Argumentation? Denkt doch einmal darüber nach.